Gut. Dann nochmal herzlich willkommen zu der vierten Sitzung der KUB-Veranstaltungsreihe Migration, Macht, soziale Arbeit. Der Titel von der heutigen Veranstaltung, der hier schon so groß prangt, Grenzen, Grenzregime und soziale Arbeit. Und unser heutiges Thema ist eine eher theoretische Auseinandersetzung mit den Begriffen Grenzen und Grenzregime, wobei wir vor allem das Spannungsfeld betrachten werden, in dem sich ganz, ganz viele SozialarbeiterInnen, die mit Geflüchteten zusammenarbeiten, wiederfinden, nämlich dem, was passiert, wenn im politischen Diskurs oft zwischen den sogenannten wirklichen Geflüchteten und denjenigen, die keinen Anspruch auf Aufenthalt haben, unterschieden wird und dem Anspruch der sozialen Arbeit, eigentlich allen zu helfen, die darauf angewiesen sind. Was passiert mit diesem Widerspruch und die Folgen dazu, das möchten wir heute gemeinsam gerne mit euch diskutieren. Hier vorne ist noch ein wunderbarer Premiumplatz und du kannst gerne hierher kommen. Wunderbar, ist auch der gemütlichste. Und ich begrüße dazu ganz herzlich einmal zu meiner Rechten Professor Dr. Albert Scheer. Albert ist Leiter des Instituts für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Und außerdem Mitglied im Netzwerk Flüchtlingsforschung und Rat für Migration. Zu meiner Linken, etwas vertieft, aber das hat überhaupt gar keine weitere tiefere Bedeutung, sitzt Manuel Armbruster. Manuel ist Berater in der Asyl- und Aufenthaltsrechtlichen Beratung der KUB und außerdem auch Teil der Fachgruppe SPAM, die die ganze gesamte Veranstaltungsreihe sowie den heutigen Abend organisiert hat. Er leitet außerdem Fortbildung zum Asyl- und Aufenthaltsrecht für Ehrenamtliche und SozialarbeiterInnen. Mein Name ist Lea Heuer und ich werde die Moderation des heutigen Abends übernehmen und auch die Moderation der Diskussion, die im Anschluss stattfindet. Daher vielleicht kurz noch zwei Worte zu dem Ablauf des heutigen Abends. Manuel wird zunächst gleich etwas sagen zur KUB und der Veranstaltungsreihe. Für diejenigen, die zum ersten Mal hier sind und sozusagen den Rahmen zu erfahren, worin wir uns befinden. Dann freue ich mich auf den Beitrag von Albert. Es wird dann, wie gesagt, die kurze Pause geben zur kleinen Stärkung und den Getränken, die gegen Spendenempfehlungen zu erhalten sind. Und nach dieser Pause freuen wir uns, wenn noch viele von euch da bleiben, zu einer gemeinsamen Diskussion, für einen Austausch von Erfahrungen. Es sind sicherlich auch etliche aus der Praxis hier, für Überlegungen und vielleicht auch Entwicklung von Ideen. Vielleicht noch zwei, drei Anmerkungen, bevor es dann wirklich losgeht. Es gibt einmal diese TeilnehmerInnenliste, die werde ich jetzt rumgeben, wo es ganz wunderbar wäre, wenn ihr euch alle eintragt. Ich fange am besten gleich mal in der Premium-Loge an. Und dann Stift geht's auch. Gut, dass wir die Tür offen gelassen haben. Außerdem wird sich an der Bar auch eine Spendenbox befinden, wo wir uns freuen, wenn ein bisschen Klimpergeld hineinkommt, damit diese Veranstaltung und auch andere, die Räumlichkeiten, Honorare etc. auch in Zukunft weiter finanziert werden können. Und nicht wundern, hier vorne ist ein kleines Gerät für die Tonaufnahme. Es wird allerdings nur der Vortrag aufgenommen werden, nur damit ihr Bescheid wisst. Es wird eventuell auch ein paar Fotos gemacht werden, aber immer nur vom Podium. Also es braucht sich keiner schon verstecken.
Dann wollte ich jetzt gerade fragen, ob jemand was dagegen hat, wenn ich ein Foto mache von dir, für unsere Facebook-Seite oder überhaupt die KUB-Website. Hat jemand was dagegen, dann lass ich es.
So viel zu der Ankündigung, direkt revidiert. Gut. Und beides wird sich dann, wie gesagt, auch auf der Homepage befinden, also auch die Tonaufnahmen zum Nachhören, falls nochmal jemand etwas genau nachhören möchte oder wer heute es nicht geschafft hat, herzukommen. Genau, und damit würde ich dann sowohl meinen Platz als auch das Wort an Manuel übergeben.
Hallo und auch nochmal herzlich willkommen im Namen der KUB. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und vor allen Dingen euch in neuen Räumen hier begrüßen zu können. Wir sind erst vor wenigen Tagen umgezogen und seit gestern hier den Bürobetrieb aufgenommen. Dadurch ist vielleicht noch einiges improvisiert und im Ausprobieren, aber geht es schon ganz gut eigentlich. Genau, vielleicht kurz zur KUB. Die KUB steht ja für Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migranten. Ist eine selbstorganisierte Verein, der unabhängig ist und eben seit 1983 wurde er gegründet und seither eben ein vielfältiges Angebot an Geflüchtete und Migrantinnen errichtet. Die Idee der KUB ist eben, Geflüchtete und Migrantinnen in verschiedenen Belangen zu unterstützen. Ein Kernangebot dabei ist die Asyl- und Aufenthaltsrechtliche Beratung. Es gibt außerdem sind wir Fachstelle für Frauen im Rahmen des Berliner Netzwerks für besonders schutzbedürftige Geflüchtete. Wir haben eine psychosoziale Beratung. Es gibt Deutschkurse auf verschiedenen Levels, die angeboten werden und die sich wie alle Angebote hier eigentlich an Geflüchtete und Migrantinnen richten, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus oder etwaige Bleibeperspektiven. Außerdem haben wir ein Projekt, was Formulare verstehbar heißt. Da geht es darum, dass eben Dokumente, Anträge etc. in verschiedenen Sprachen übersetzt werden, auch in einfacher Sprache, sodass eben Betroffene selbst Behördengänge machen können, selbst Anträge ausfüllen, ohne immer auf externe Hilfe angewiesen zu sein. Vielleicht weiter. Darüber hinaus, neben diesen eher klientenorientierten Angeboten, gibt es noch ein Referentenpool, wo Mitarbeitende der KUB Fortbildungen geben, Schulungen für andere Organisationen, ehrenamtliche Geflüchtete. Außerdem eben die Fachgruppe SPAM, das ist so das Forschungsprojekt der KUB. Noch einmal. Genau, SPAM steht etwas sperrig für Spekulation, Abstraktion, Metaphysik. Und aber eigentlich ein bisschen einen anderen Ansatz. Eigentlich geht es viel stärker darum, Theorie und Praxis zusammenzudenken. Unsere Grundidee ist eben die praktische Unterstützungsarbeit oder auch Migrationssozialarbeit, dass es dann notwendig ist, das immer wieder zu reflektieren, theoretisch zu reflektieren und damit sich auch kritisch auseinanderzusetzen. Das wollen wir als Fachgruppe SPAM gerne tun. Und ein Baustein ist eben diese Veranstaltungsreihe, die wir organisiert haben. Hierzu gab es bereits es gab bereits schon drei Veranstaltungen, es hat ja ganz mit begonnen, bei der Einführungsveranstaltung, aber es darum ging, einen historischen Überblick zu geben über die Geschichte der Migrationssozialarbeit in Deutschland und haben uns dann bei weiteren Sitzungen dem Begriff oder dem Konzept der postmigrantischen Gesellschaft gewidmet und da eben die Fragen, Widersprüche, Potenziale dieses Konzepts eben rauszuarbeiten. Die ganzen Vorträge können auch auf der Webseite nachgehört werden, so wie auch der heute bald irgendwann online gehen wird. Entsprechend unserer Zielsetzung, eben Theorie und Praxis zusammenzudenken, versuchen wir eben Referenten, Referentinnen aus verschiedenen Bereichen einzuladen, also sowohl Vortragende, die eher wissenschaftlich arbeiten, Vortragende aus der Praxis, es kommen eben Vertreterinnen etablierter Institutionen und es kommen Aktivistinnen hier zusammen. Das Spannende ist eben heute mit Albert Scheer gibt es im Prinzip, gewissermaßen kommt beides zusammen, eben jemand, der wissenschaftlich arbeitet und publiziert viele spannende, interessante Publikationen zum Themen Flucht, Migration, Sozialarbeit und Diskriminierung und gleichzeitig aber selbst politisch aktiv ist in verschiedensten Gruppen und Gremien. Von daher freue ich mich jetzt auf den Vortrag mit Albert.
Okay, dann darf ich Sie meinerseits noch mal kurz begrüßen. Ich sage vielleicht mal kurz was zu meinem Zugang zum Thema. Ich bin seit eigentlich Anfang der 90er Jahre relativ kontinuierlich mit dem Thema Migration beschäftigt. Ich bin Soziologe von Haus aus, habe viel in der soziologischen Migrationsforschung gemacht, beschäftige mich immer auch schon mit Fragen, Theorien, Konzepten der sozialen Arbeit. Ich bin seit Mitte der 90er Jahre über bestimmte Projekte, die ich mit ehemaligen Jugoslawien ehrenamtlich gemacht habe, mit Roma-Flüchtlingen, der Situation von Roma und Roma-Flüchtlingen aus dem Westbalkan beschäftigt. Habe vor 4 Jahren begonnen, mit einer Gruppe von Kolleginnen ein Netzwerk Grundlagen der Flüchtlingsforschung zu gründen. Das ist ganz interessant, übrigens die Story, es gibt immer in Kanada wie auch in England, Oxford, eine etablierte Tradition von wissenschaftlicher Flüchtlingsforschung mit eigenen Fachzeitschriften und Buchpublikationen, die es in Deutschland bis dahin gar nicht gab. Also wir waren dann doch schon 2 Jahre vor der großen Flüchtlingskrise so der Meinung, das müsste man in Deutschland auch mal auf die Wege bringen, was damals mir aber nur alle irritiert hat, sowieso braucht man eigentlich Flüchtlingsforschung. Dann haben wir so einen kleinen Antrag damit durchgekriegt, seitdem du hast es immer auch überrollt von Anfragen und permanenten quasi Hintergrundgesprächen, Attacken von irgendwelchen Journalisten und so weiter, mehr als sind nachgefragt. Ich bin eben im Rat für Migration aktiv, das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen, die versuchen das Migrationsthema aus einer wissenschaftlichen Perspektive in politischen Diskurs zu bringen und bin lokal, aber auch überregional aktivistisch aktiv, also um ein Beispiel zu nennen, ich will mal eine heldenhafte Nummer zu machen. Ich bin 1994 vom Landgericht Bonn verurteilt worden, wegen einer Protestaktion damals gegen die damals 93 vollzogene Abschaffung des Asylrechts. Wir haben damals einen sogenannten Asylknast entzäunt, also symbolisch entzäunt, und waren dann wegen Landfriedensbruch angeklagt, und sind aber nur wegen einfacher Sachbeschädigung verurteilt worden. Also ich habe so eine längere Tradition, von der ist meine Perspektive aufs Thema auch im Augenblick so ein bisschen eine ambivalente. Ich finde, das Thema ist in den letzten 1,5 Jahren hochgepoppt als ein mediales Hype-Thema oder als auch ein wissenschaftliches Modethema. Ich glaube, es gab nie Zeiten in der bundesdeutschen Nachrichtendichte, so viel Bachelor, Master, Doktorarbeiten und sonst was geschrieben worden sind über zum Thema Flucht wie im Augenblick. Ob das Ausdruck von substanziellem Interesse ist oder einfach nur eine Modewelt, die dann auch wieder abflauen wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin eher skeptisch, ob das nachhaltig sein wird oder ob das dann irgendwie so was wird wie halt so ein wissenschaftliches Modekarriere-Thema, wie auch irgendwie andere Themen, die sich mal hochpoppen, auch wieder runterpoppen, und ist eigentlich auch relativ egal, was geschieht. Das muss man sehen, jedenfalls, ich würde für mich beanspruchen, dass ich es nicht erst in dieser sogenannten Flüchtlingskrise das Thema für mich entdeckt habe. Ich will mal einsteigen mit so ein paar Bemerkungen. Das Problem bei dem Thema ist, man hat immer das Problem, man kann Dinge erzählen, die wissen immer alle schon, alle langweilen sich, andere wissen es aber nicht. Also ich versuche so ein bisschen eine Balance zu halten zwischen, was soll man, was muss gesagt sein, ohne sie allzu Sachen zu nerven, die jeder schon weiß. Ich will mal mit einer Beobachtung anfangen, die heißt, die Flüchtlingsthematik spielt sich wesentlich außerhalb Deutschlands und wesentlich außerhalb Europas ab. Wenn man auf die Zahlen guckt, die man hier lesen kann, ne, geht man von aus, sozusagen von 244 Millionen Menschen, die außerhalb ihres Herkunftslandes leben, von denen gelten 65 Millionen als zwangsweise Vertriebene und 21 Millionen als Flüchtlinge. Und von diesen 21 Millionen, die vom UNHCR als Flüchtlinge definiert werden, sind gerade mal irgendwie gut 10% in den entwickelten Ländern, der Rest ist in Entwicklungsländern. Das heißt, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, das ist eine erklärungsbedürftige, diskussionsbedürftige Tatsache, dass die gesamte moralische und politische Dimension des Flüchtlingsthemas eigentlich immer primär auf die bezogen wird, auch in der deutschen Diskussion, die hierher kommen, wenn die Zurückgebliebenen oder die, die es nicht schaffen zu fliehen, völlig außerhalb, also weitgehend außerhalb des Blickwinkels der politischen und moralischen Debatten bleiben, was jedenfalls inkonsequent ist, weil ich sage es gleich, wenn ich in Berlin bin, um sie zu ärgern, ne, die hierher kommen, sind nicht die Ärmsten der Armen, sondern das sind die, die genug Ressourcen haben, sei es physische Kraft, Gesundheit, psychische Energie und oder auch Geld, um es überhaupt hierher zu schaffen. Viele schaffen es erst gar nicht. Es gibt einen sehr schönen, und sehr schönen Anführungszeichen, interessanten Aussatz von einem englischen Forscher, der heißt, I went as far as my money would bring me, also ich bin so weit geflüchtet, wie mein Geld gereicht hat, und das heißt, bevor die Leute hier ankommen, bestehen jede Menge Vorabselektionsprozesse. Wenn man das Thema politisch und moralisch diskutieren will, nicht sozialarbeiterisch, muss man das mitdenken. Das zeigt sich auch in den, wenn man mal guckt, wo sind die großen Flüchtlingslager, die sind auch allesamt außerhalb Europas. Die großen Flüchtlingslager müssen Sie sich vorstellen als Camps von 100.000 Leuten und mehr, die da durchschnittlich 20 Jahre lang leben. Und es gibt schon Kinder, die sind in diesen afrikanischen Flüchtlingscamps geboren und aufgewachsen. Die waren ursprünglich gedacht als zeitlich befristete Auffangstationen und haben sich dann verfestigt zu dauerhaften Niederlassungen. Die großen, die 10 größten, sind allesamt außerhalb Europas. was man jetzt beispielsweise nicht sehen kann, und die größten Flüchtlingsaufnahmeländer, das sind auch alle außerhalb der nördlichen Hemisphäre. Das heißt sozusagen, das Thema hat eine Rahmung, die man sich erstmal klar machen muss, sonst redet man von vornherein verkürzt und verengt. Wenn man jetzt diese Flüchtlingsaufnahmeländer von 1 bis 6 nimmt, also von Türkei, Pakistan, Libanon, Iran, Äthiopien, Jordanien, dann kommt wahrscheinlich in diesen Kontexten das, was wir hier soziale Arbeit nennen, gar nicht vor, weil die Strukturen von Sozialstaatlichkeiten, sozialer Arbeit dort ohnehin nicht oder bestenfalls rudimentär existieren. Was auch heißt sozusagen, diese Länder, ich glaube zum Beispiel Türkei, können auch deshalb so relativ viele aufnehmen, weil aufnehmen heißt sozusagen, wir dürfen sich im Land aufhalten und das war es im Wesentlichen. Wir begründen dann keine Ansprüche auf Wohnungen, Schulbesuch, Kindergärten, Sozialleistungen, Betreuung, sondern schlicht, du darfst hier bleiben, guck, wie du dich durchschlägst. Und die allermeisten von diesen Flüchtlingen sozusagen sind auch Menschen, die dann in der informellen Ökonomie, wie man vorhin sagt, also mit Anführungszeichen Schwarzarbeit, sich irgendwie durchschlagen müssen. Kurz zu dieser Idee des Migrationsregimes, ich will das nicht so theoretisch machen, nicht so weit, nur kurz skizzieren, was ich damit meine. Es gibt ein paar Konstruktionsprinzipien, die das Migrationsregime, also Regime meint alles, was an politischen und rechtlichen Steuerungs- und Regulierungsmechanismen greift, wenn Sie wollen, auch an Machtverhältnissen greift, hat ein paar Bausteine, die man sich relativ einfach, finde ich, klar machen kann. Das erste Konstruktionsprinzip ist die staatliche Souveränität, was die Regulierung des Zugangs zum Territorium, den Aufenthalt auf dem Territorium, die Vergabe von Aufenthaltstiteln und Staatsangehörigkeiten betrifft. Das ist ein unstrittliches völkerrechtliches Prinzip, das quasi die Staaten ermächtigt, entscheiden zu können und zu dürfen, wen sie quasi reinlassen, wer bleiben darf und wer gehen muss. Der zweite Baustein ist, unter Bedingungen, ich sage es jetzt mal auch so ein bisschen flapsig, fortgeschrittener Globalisierung, steckt da eine Ambivalenz drin. Diese Grenzen und diese Grenz- und Migrationsregime dienen nicht der Verhinderung von Zuwanderung, sondern der Steuerung von Zuwanderung. Das ist wichtig, weil ein ganz wesentliches Element ist, das, was ich erwünschte Migration nennen würde, Wissenschaftlermigration, studentische Migration, Arbeitskräftemigration, Elitenmigration, möglichst einfach zu machen und möglichst herbeizuführen. Es sind eben die Zeiten lange vorbei, wo noch irgendwer behaupten können wollte oder so ähnlich, der behauptete, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Es ist völlig klar, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es wird es künftig sein. Und um die Frage geht es lange nicht mehr. Es geht allein um die Frage, wen wollen wir, was wir wieder in Anführungszeichen gesprochen, reinlassen, was sind die ökonomischen, wissenschaftlichen und sonstigen Interessen an Zuwanderung und wer soll eben draußen bleiben. Es geht um die Ermöglichung erwünschter Verhinderung unerwünschter Migration. Damit handelt sich aber diesen Staaten ein Problem ein. Wenn ich alle möglichen Wege schaffe, die Migration erleichtern sollen, also Kommunikationswege, Transportmöglichkeiten, Infrastrukturleistungen, Kommunikationsmöglichkeiten, denn dann schaffe ich genau die Wege, die auch die nutzen können und es auch tun, die ich nicht reinlassen will. Das heißt, das Dilemma staatlicher Politik ist zu sagen, man will durchaus ständig sozusagen Migration ermöglichen, das aber nur hochselektiv und kann sich nicht, ich rede jetzt mal in so einer staatszentrierten Perspektive, davor schützen, dass auch Menschen die Migrationswege nutzen, die diese eigentlich aus der staatlichen Perspektive nicht nutzen sollen. Das erzeugt eine Kontrollproblematik. Und die verschärft sich dann über das, da können wir jetzt lange drüber reden, was man mit Begriffen Migrationsrouten oder Migrationssysteme beschreiben kann, also Prozesse, die sich historisch etabliert haben. Ich mache nur ein Beispiel. Ich habe gerade einen Doktoranden, der forscht vergleichend über die Flucht von unbegleiteten Minderjährigen nach Deutschland und nach Frankreich. Und da kann man relativ einfach sehen, nach Deutschland kommen andere unbegleitete Flüchtlinge als nach Frankreich. Sondern es hat was zu tun mit der Traditionsbildung, nicht zuletzt aus der Gastarbeitermigration und den historisch gewordenen Beziehungen, dass quasi nach Frankreich vor allem die kommen aus den ehemaligen französischen Kolonien, aus den französischsprachigen Ländern, werden auch nach Deutschland andere kommen. Das hat was zu tun mit historisch gewachsenen Beziehungen, das hat was zu tun mit Pioniermigranten. Migranten gehen, Flüchtlinge wie andere Migranten, meistens dahin, wo schon irgendwer ist, der ihre Sprache kennt, zu dem sie Kontakt aufnehmen können, wo sie auf Unterstützungsnetzwerke zugreifen können. Und das sind dann Dynamiken, die eben nicht mehr so einfach kontrollierbar sind. Der dritte Baustein von diesem Migrations- und Grenzregime ist das, was anerkannte Einschränkungen der Souveränität sind. Dieses Recht von Staaten, Zuwanderung zu regulieren, gilt jedenfalls rechtlich, völkerrechtlich nicht absolut, sondern ist eingeschränkt. Die erste Einschränkung steckt in diesem Begriff der Exit Rights, ein völlig anerkannten Prinzip. Kein Staat darf irgendjemanden daran hindern, den Staat zu verlassen. Das ist auch ein rechtswirksames Prinzip. Es gibt auch Musterfälle übrigens im Flüchtlingsrecht, die entscheiden, dass zum Beispiel in bestimmten Fall serbische Roma ein Asylrecht bekommen haben in Deutschland, weil das Gericht der Überzeugung war, der serbische Staat behindert die Auswanderung von Roma, das darf er nicht und deshalb ist die Abschiebung nicht legitim. Zumindest mal ein Fall sozusagen von. Generell gilt diese Zulässigkeit des Exit-Rights, des Auswanderungsrechts. Dafür kann man sich aber nichts kaufen, ne, weil diesem Exit-Right kein Entry-Right entspricht, also kein Recht von irgendeinem Staat aufgenommen zu werden. Ne? Gleichwohl ist unbestritten sozusagen, es gilt als völkerrechtlich nicht zulässig, jemanden zu hindern, sein Herkunftsland zu verlassen. Das ist die eine Einschränkung der Souveränität. Das zweite ist eben das Asylrecht der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 16, 14, wechselt es immer, 14 glaube ich, was nichts anderes ist als ein außerordentlich weich gefasster Softler, also ein weicher Rechtsanspruch, der nirgends einklagbar ist und der von vornherein beschlossen worden ist in der Perspektive, wir wollen kein hartes Asylrecht in der Menschenrechtserklärung, weil das könnte dazu führen, dass sich zu viele drauf berufen. Und das ist bereits 1948 und 1947, als es um den Text der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ging, genau so diskutiert worden. Es gab nämlich einen Textvorschlag, es sollte heißen, everybody has a right to be granted asylum, also Asyl gewährt zu bekommen. In der beschlossenen Fassung heißt es to enjoy asylum, also Asyl zu genießen. Und das war Ausdruck einer Debatte in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die sagte, wir wollen da keine großen Verbindlichkeiten haben, um die Türen nicht zu weit aufzumachen. Das ist schon mal als erste Randbemerkung zu dem Thema, dass die Berufung auf die Menschenrechte bei der Flüchtlingsthematik wesentlich weniger hergibt, als immer wieder unterstellt wird. Und auch, dass auch in der Sozialarbeit, gerade hier in Berlin, Alice Salomon, gängiger Satz, die soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession und deshalb sozusagen man klären müsse, was da steht man denn eigentlich auch, unter den Menschenrechten, auf die man sich beruft, was geht denn wirklich her oder nicht her und wer glaubt denn daran, dass die soziale Arbeit eine Menschenrechtsprofession sei, da komme ich schon mal drauf zurück später. Also Asylrecht nur als quasi vager Anspruch, die Menschenrechte schließen kein Recht auf Bewegungsfreiheit ein, sie schließen kein rechtsverbindliches Asylrecht ein und schon gar kein weiter gefasstes Flüchtlingsrecht. Die zweite Tür, Einschränkungen, die ein bisschen deutlich weitergeht, ist der Flüchtlingsstatus, wie er in der Genfer Flüchtlingskonvention niedergelegt worden ist und der eigentlich inzwischen auch die ganz entscheidende Rechtsgrundlage ist, die quasi die rechtliche Regulierung von Flucht nach Deutschland und Europa ermöglicht. Ne, weil die Genfer Konvention zunächst mal eine internationale Vereinbarung ist, die inzwischen aber auch weitgehend übersetzt ist ins europäisch verbindliche Recht, auch ins deutsch-nationale Recht. Und das heißt, das ist die entscheidende Rechtskategorie, die faktisch auch über das deutsche Asylrecht substanziell hinausgeht. Das im Augenblick auch keine Rolle mehr spielt. Jetzt ist aber die Genfer Flüchtlingskonvention auch so gefasst wie schon das Asylrecht der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nämlich als eine bewusste Begrenzung in der Frage, wer soll das Recht haben, als Flüchtling anerkannt zu werden. Ich kann nur allen mal empfehlen, man holt sich mal den Text der Genfer Konvention auf dem Bildschirm, ist problemlos downloadbar und lest die Präambel. Und in der Präambel der Genfer Konvention steht drin, wir wollen vermeiden, dass ein zu weit gefasster Flüchtlingsbegriff zu einer Überlastung einzelner Aufnahmestaaten oder zu Konflikten zwischen Staaten führen kann. Also ganz ähnlich wie bei der allgemeinen Erklärung ist ja schon vornherein der Gedanke mitgelaufen, wenn man die Tür zu weit aufmacht, kriegt man es nicht mehr zu. Also müssen von vornherein Vorkehrungen eingeschrieben werden, die eine allzu weite Fassung des Flüchtlingsrechts verhindern. Ich mache es mal nur an ein paar Punkten der Genfer Konvention. Es gibt in der Genfer Konvention, die Schlüsselformel ist begründete Furcht vor Verfolgung als Fluchtgrund. Die wird dann spezifiziert aufgrund von Religion, Nationalität und so weiter mehr. Im europäischen Recht auch aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit inzwischen. Aber das genügt noch nicht. Nämlich Flüchtling ist interessanterweise nur der, der sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. Also sie müssen es erst mal schaffen, dem Land zu entkommen und zu herkommen, was gar nicht so einfach ist, in beamten Ländern, um sich auf den Flüchtlingsstatus berufen zu können. Das ist letztendlich nichts anderes als eine restriktive Maßnahme, um die Möglichkeiten einzugrenzen. Und sie können auch nicht sozusagen in die deutsche Botschaft oder die französische laufen und sagen, hier Asylantrag, weil genau das auch Teil des Spiels ist, dass mit diesem Weg, also der einfachste Fluchtweg wäre, ich gehe in eine ausländische Botschaft, stelle hier einen Asylantrag, ich bin ja in der deutschen Botschaft auf deutschem Rechtsgebiet, das will man nicht, genau um diese Einschränkung zu ermöglichen. Wesentlich ist auch noch das, was hier unten steht, dass sozioökonomische Fluchtgründe, also Armut, Verelendung, ebenso kein Fluchtgrund ist, kein anerkennungsfähiger Fluchtgrund ist, wie das, was man kumulative Diskriminierung nennen kann, nämlich eine Fülle von quasi benachteiligten Maßnahmen, die im Prinzip oder in ihren Effekten der direkten Verfolgung gleichkommen. Über diese kumulative Diskriminierung wird im juristischen Diskurs gestritten. Es gibt Juristen, die sagen, man kann, wenn man will, kumulative Diskriminierung analog zur Verfolgung sehen. Würde man das tun, wäre die Frage, haben Roma aus dem Westbalkan einen legitimen Flüchtlingsstatus sofort positiv beantwortet? Darum tut man das nicht, sag ich mal so. Übrigens tut man es nicht. Das ist der Effekt davon. Alles, was man mit Armut, Verelendung schreiben kann, ist kategorisch und unstrittig aus der Flüchtlingskategorie ausgeschlossen. Das heißt, die Flüchtlingskategorie, so wie sie völkerrechtlich im nationalen, im europäischen Recht definiert wird, ist eine selektive Kategorie, die nicht jeden, der einen guten Grund hat, das Land seiner Herkunft zu verlassen, in Anspruch reklamiert, sondern denen, die in bestimmte Kategorien fallen. Das ist so die Konstruktionsachse. Also wenn man jetzt zynisch sein wollte, ich bin es mal kurz, wird über den üblichen Satz, niemand flieht ohne Grundsachen klar. Aber es gibt eben gute und schlechte Gründe. Es sind Gründe, die sind rechtlich anerkennungsfähig und Gründe, die sind nicht rechtlich anerkennungsfähig. Und da genau entstehen die Spaltungslinien. Ein weiterer Punkt, ich komme dann gleich zur sozialen Arbeit, den man im Vorfeld noch klären muss, ist das, was die Kollegen, deren Namen mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, weil es zu spät am Abend ist, das Asylparadox genannt, weil es darauf endet, dass die Oliveira war das so ähnlich. Nämlich heißt sozusagen, eigentlich haben wir in Europa ein relativ weitreichendes Flüchtlingsrecht, das eine relativ große Zahl von Leuten Enthaltung, vielleicht aus Deutschland, in den Lager versetzen würde, sich auf den Flüchtlingsstatus zu berufen. Diese rechtliche Option wird aber klein gehalten, indem man dann politisch Folgendes macht. Man macht eine Politik, die Leute daran hindert, sich auf das Recht berufen zu können. Und das geht deshalb, weil das Recht ein Territorialprinzip hat. Das heißt, ich kann mich auf deutsches Recht oder auf EU-Recht nur dann berufen, wenn ich in Deutschland oder Europa bin. Wenn ich es heute davon abhalte, das europäische oder deutsche Territorium zu vermeiden, können sie sich auch nicht auf deutsches oder europäisches Recht berufen. Nun genau das ist dann die ganze Summe der Maßnahmen, die in den letzten beiden Jahren auch nochmal forciert worden sind, durch alles Mögliche, die sozusagen, naja, wir greifen nicht das Recht an, aber wir gucken, dass durch vorverlagerte Grenzsicherung, außengelagerte Abwehrmaßnahmen, möglichst wenige in der Lage sind, sozusagen überhaupt sich aufs Recht zu berufen. Und hat das quasi faktisch untertunnelt, ohne das Recht selbst angegriffen zu haben. Ja, das können wir jetzt viel reden, will ich nicht tun. Die Zeit rast schon wieder, unglaublich. Nach den Vorbemerkungen zu der Frage, was stelle ich mir unter Grenzen, Grenzregime, Migrationsregime vor, zur sozialen Arbeit über. Das, der Punkt bei der sozialen Arbeit ist, die gesamten Theorien der sozialen Arbeit, die Sie lesen können. Ich sage es mal eitel, außer der, die ich mit Michael Bommes zusammengeschrieben habe, setzt selbstverständlich voraus, dass sich soziale Arbeit innerhalb eines nationalstaatlichen Rahmens abspielt und macht das gar nicht zum Thema. Sie können bergeweise von Autorinnen und Autoren zu Theorien der sozialen Arbeit lesen, die reflektieren die Tatsache, dass die soziale Arbeit Teil dessen ist, was wir einen nationalen Wohlfahrtsstaat nennen und in ihren gesamten Möglichkeiten an die finanziellen und rechtlichen und institutionellen Bedingungen des nationalen Wohlfahrtsstaats gebunden ist, reflektieren das nicht und blenden damit die Frage, was heißt eigentlich soziale Arbeit mit Menschen, die keine Staatsbürgerinnen sind, weitgehend systematisch aus. Da könnte man lange drüber reden. Wenn man das aber anerkennt und sagt, das ist der faktisch wirkungsmächtige Rahmen, dann kommt man sehr schnell auf die Beobachtung, die Hilfeleistungen, die soziale Arbeit erbringen können, sind eben nicht sozusagen die voraussetzungslose, ethisch-moralisch motivierte Hilfe von Mensch zu Mensch. Das sind sie auch. Aber sie geschieht in einem rechtlich definierten Rahmen, in einem institutionell festgelegten Rahmen und sie entsteht quasi mit bestimmten politischen und staatlichen Aufgabenzuweisungen. Und sie geschieht übrigens nicht zuletzt auch mit Eigeninteressen der sozialen Arbeit selbst. Es wäre völlig naiv zu glauben, dass die Wohlfahrtsverbände, die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, quasi reine Moralunternehmer wären, im Sinne für das Gute gegen das Böse, auch wenn sie gerne selbst so über sich reden, sondern sie sind auch Arbeitgeber, die Geld beschaffen wollen, die expandieren wollen, die Stellen refinanzieren wollen, die sich einen Markt suchen und darin auch Eigeninteressen entwickeln. Warum das wichtig ist, sage ich gleich nochmal. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht einen sehr klaren Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis sozialer Arbeit, das hier moralisch überformt ist, sagt, wir helfen allen, die hilfsbedürftig sind, wir sind die Akteure einer, wie auch immer, humanitären, karitativen, menschenrechtlichen Moral und einer Realität, die sagt, da greift jede Menge an Regulierungen ein und ist auch in die soziale Arbeit eingeschrieben, die genau solche Motive begrenzt und reguliert. Nun, meine Grundthese ist, zur sozialen Arbeit mit Flüchtlingen, die gesamten Widersprüche, die man so gerne auch als Widerspruch zwischen Hilfe und Kontrolle beschreiben kann, spitzen sich in der sozialen Arbeit mit Flüchtlingen sehr viel stärker zu als in fast allen anderen Arbeitsbereichen und führen zu bergeweisen Dilemmata, Schwierigkeiten und Paradoxien in diesem Feld. Und das will ich ein bisschen erklären. Nicht? Dazu zunächst mal die Frage, wann wird ein Flüchtling überhaupt zu einem Klienten der sozialen Arbeit? Ne? Das setzt man erstmal voraus, dass er lebend einen Staat erreicht, in dem so etwas wie soziale Arbeit existiert. Und das gelingt den allermeisten Flüchtlingen nicht. Und da ist das keine triviale Voraussetzung. Ne? Sehen Sie schon, muss man es verdeutlichen, gucken Sie sich mal an, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind zu 85-90% Männer und nicht Frauen. Das ist kein Ausdruck davon, dass es den jungen Männern in den Herkunftsländern schlechter ginge als den Frauen, sondern es ist Ausdruck davon sozusagen, dass quasi die Frauen sich selbst oder man den Frauen weniger zutraut, sozusagen diesen Fluchtweg leben zu überstehen oder so unbeschädigt zu überstehen, dass das Risiko sich lohnt. Das ist ein hochselektiver Prozess. Das heißt, die gesamten Abwehrmaßnahmen, die jetzt hier in der Klammer stehen, das ist das Zugreferat, erspare ich Ihnen jetzt, zu einzelnen Punkten kann ich gerne was erklären, bei den Leuten, die es nicht kennen, also diese ganzen Abwehrmaßnahmen an den Außengrenzen, führen eben auch dazu, dass ein ganzer Teil von Flüchtlingen eben gar nicht dahin kommt, wo sowas wie soziale Arbeit existiert. Der zweite Punkt ist, wenn jemand hierher kommt und taucht unmittelbar in die Illegalität ab oder in einen undokumentierten Status, kommt er jedenfalls in die Regelstrukturen der sozialen Arbeit nicht oder nur sehr, sehr begrenzt rein, weil da müssen wir jetzt genauer drüber reden, über die einzelnen Bereiche, vielfach aber voraussetzen, dass irgendwie eine Form von dokumentierten Status hergestellt ist. Ist auch wichtig, weil ich der Überzeugung bin, dass das Thema illegalisierte, undokumentierte in den nächsten Jahren die soziale Arbeit wieder stärker einholen wird. Kleiner Exkurs, wir hatten schon mal in den 90er Jahren dazu eine relativ intensive Fachdiskussion, die ist irgendwann völlig verschwunden und eingestellt worden. Im Augenblick gibt es Indizien dafür, dass aufgrund der hier so angedeuteten Entwicklungen, die es wieder attraktiver in Anführungszeichen wird oder notwendiger wird, sich in die Illegalität zu begeben. Das heißt, das Thema sozusagen soziale Arbeit mit Illegalisierten wird auch wieder, glaube ich, relativ gut auftauchen. Man hat dann aber eigene Schwierigkeiten, weil sondern dann die ganzen Leistungsansprüche des Kinder- und Jugendhilferechts und des Sozialrechts nicht so einfach greifen. Die greifen nicht, aber sie greifen nicht so einfach und anders sozusagen. Ne? Was das dann heißt, eines prekären und temporären Aufenthaltsstatus, will ich mal kurz deutlich machen. Die einzelnen Rechtskategorien, die man so ungefähr basteln kann, sind folgenreich auch für die Möglichkeiten von sozialer Arbeit. Schau mal oben an, ganz finde ich spannend bis absurd, je nachdem wie man drauf guckt, ist die wirkungsmächtige Unterscheidung zwischen Erwachsenen und minderjährigen Flüchtlingen in Verbindung mit der Unterscheidung zwischen begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Weil das so ist, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind die relativ Privilegierten, weil sie in den vollen Genuss der Leistungen des deutschen Kinder- und Jugendhilferechts kommen, weil sie nämlich in den Geltungsbereich der UN-Kinderrechtskonvention fallen. Also die fallen dann gewöhnlich in eine Struktur, wo sie in sozialpädagogischen Wohngruppen oder Heimen untergebracht werden, mit einem relativ brauchbaren Betreuungsschlüssel, an denen wird gearbeitet, um mit ihnen eine Integrationsperspektive zu entwickeln. Da ist, jedenfalls da, wo die Strukturen funktionieren, wird eigentlich der volle Leistungsumfang der sozialen Arbeit veranschlagt. Das ist bei begleiteten minderjährigen Flüchtlingen nicht so. Merkwürdigerweise entsteht da was, das ist auch relativ gut analysiert inzwischen, was eigentlich ein völliges Unterlaufen von üblichen Leistungsstandards ist. Wenn die aus der sozialen Arbeit kommen, so kennen den berühmten Begriff des Kindeswohls, ne, und das Mandat der Jugendämter für die Gewährleistung des Kindeswohls Sorge zu tragen. Die Unterbringungsbedingungen von Familien und Kindern in Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterrichtungen erfüllen alle Bedingungen, die man bei einer normalen deutschen Familie als Gefährdung des Kindeswohls sehen würde, bloß interessiert es niemand. Und die Jugendämter, nicht alle, aber fast alle, gucken organisiert weg, weil sie genau wissen, wenn sie hingucken, hinschauen würden, hätten sie ein Riesenproblem. Sie müssten nämlich doch erheblichen Umfang Leistungen erbringen für begleitete minderjährige Flüchtlinge, die sie nicht erbringen können oder auch nicht erbringen wollen. Das heißt, da entsteht auf einmal eine komische Hierarchisierung, bezogen auf Leistungen zwischen begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ne? Dann kommt das berühmte Problem, wann ist jemand volljährig, wann ist wer 18, wie wird das festgestellt, weil er mit 18 eben rausfällt aus diesen Sonderleistungen für unbegleitete Minderjährige. Ne? Und auch da ist soziale Arbeit involviert, weil die Kritik der alten medizinischen Altersfestsetzungsverfahren, also früher mal hat man immer die Handwurzelknochen gemessen, gab es eine massive Kritik von den Ärzten und aus der sozialen Arbeit, wollen wir nicht. Führen jetzt dazu, dass Altersfeststellungen in Gesprächen mit interdisziplinären Teams gemacht werden, wenn es gut läuft. Das heißt aber auch, die Sozialarbeiterin hat auf einmal mitzuentscheiden, ist XY noch 17 oder schon 18. Ja, und da gibt es dann so paradoxe Fälle, vor kurzem hat wieder einer erlebt, wo Sozialarbeiter sagen, na, XY ist schon über 18, weil bei ihm keinerlei Anzeichen eines jugendgemäßen Verhaltens mehr beobachtbar sind. Das ist nicht erfunden, sondern es ist in echt sozusagen. Und die Idee, dass jemand da 3 Jahre auf der Flucht war, auch wenn er 17 ist, vielleicht nicht mehr so ganz jugendmäßig drauf ist sozusagen, war diesen Sozialarbeiter nicht so ganz bewusst. Man kann dann, ich gehe mal ein bisschen weiter in der Hierarchisierung, durch die Gesetzgebung über sichere Herkunftsstaaten ist eine weitere Hierarchisierung verschärft worden. Flüchtlinge aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, und das sind vor allem die Roma aus dem Balkan, sind inzwischen von sozialrechtlichen Leistungsansprüchen ausgeschlossen. Ihnen sind die Integrationsperspektiven in den Arbeitsmarkt verstellt. Die Integrations Chancen der Kiddies, der Kinder. Das Bildungssystem sind zwar eigentlich de jure gewährleistet, de facto aber oft prekär wegen der Regelungen und so weiter mehr. Andere Kategorie, abgelehnte, aber lange recht geduldete, für die, die es nicht wissen, die Duldung ist der paradoxe Fall eines Aufenthaltstitels, der keiner ist. Also wenn Sie mal Duldung gesehen haben, da steht oben drauf, das ist kein Aufenthaltstitel, aber Sie werden die nächsten 3 bis 6 Monate wahrscheinlich nicht abgeschoben. Also es ist ein Dokument, das eigentlich bestreitet, ein Dokument zu sein, sondern es ist philosophisch spannend, metaphysisch auch interessant sozusagen. Also es ist eine institutionelle Paradoxie. Die wiederum sind in einer Situation, die nochmal ganz verschärft ist, weil die oft über sehr lange Zeiträume in einer Situation permanenter Unsicherheit sich befinden. Es gibt Leute, die das inzwischen seit 15 Jahren mit sich rumschleppen, relativ viele über 10 Jahre und die meisten über 5 Jahre, Größenordnung 180 bis 200.000 in Deutschland, die also quasi immer nur wissen, die nächsten 3 oder die nächsten 6 Monate kann ich hier bleiben. Und das erstreckt sich dann über mehrere Jahre, was nochmal eine hierarchische Unterstufung ist. Ne? Und auch wiederum da tauchen dann so ein paar Besonderheiten auf, wie dass die beim Zugang von Arbeitsamt auf Ermessensentscheidungen der Ausländerbehörden sehr viel stärker angewiesen sind, ob sie eine Arbeitserlaubnis kriegen oder keine kriegen, die bei anderen eher garantiert ist. Ne? Und dann kann man es dann weiterbauen. Wichtige Fallgruppe sind die Geduldeten im Abschiebeprozess, also bei denen tatsächlich die Aufenthaltsbeendigung ansteht. Da taucht sofort die Frage auf, was heißt denn das jetzt für die soziale Arbeit? Geht das die soziale Arbeit was an oder geht es nichts an? Also ein praxisnahes Beispiel zu machen, stellen Sie sich vor, eine Sozialarbeiterin hat im Namen von SPFH, also Sozialpädagogische Familienhilfe, eine Flüchtlingsfamilie in der Betreuung, und fragt beim Regierungspräsidium, das ist bei uns in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie das hier heißt, nach, wie das denn mit dem Aufenthaltstitel steht. Da sagt das Regierungspräsidium, es geht sie nichts an. Sie haben die so lange zu betreuen, wie die hier sind. Ob die abgeschoben werden, ist nicht ihre Frage. Und wenn sie abgeschoben werden, sind sie eben nicht mehr ihre Klienten. Punkt, Ende, aus. Kann soziale Arbeit das akzeptieren oder nicht akzeptieren, komme ich auch nochmal drauf zurück. Ja, dann kommt mal die Gruppe der Illegalisierten respektive Undokumentierten hinzu. Das heißt, wir haben innerhalb dieser Flüchtlingskategorie eine Binnenhierarchisierung, die nicht nur für die Flüchtlinge unmittelbar, sondern indirekt auch für die soziale Arbeit folgenreich ist. Das Gemeinsame dieser unterschiedlichen Subkategorien von Flüchtlingen ist das, was hier unten steht. Ich habe geschrieben, soziale Arbeit mit Flüchtlingen ist soziale Arbeit unter Bedingungen struktureller Unsicherheit der Zukunftsperspektive unter schwer durchschaubaren Rahmenbedingungen. Heißt dann, soziale Arbeit mit Flüchtlingen findet eigentlich so lange statt, wie kein regularisierter Aufenthaltsstatus erreicht ist, dann ist es ganz normale Migrationssoziale Arbeit. Dass dann jemand mal Flüchtling war, ist eigentlich mehr oder weniger jedenfalls egal. Das heißt, das Gemeinsame ist die Unsicherheit der Perspektive und eine Situation, die man sich auch, glaube ich, auch hinreichend klar machen muss, einer Situation ausgesetzt zu sein, was vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen heißt, die kein jedenfalls so gut wie kein Flüchtling durchschauen kann und viele ehrenamtliche Helfer auch nicht. Und bei manchen Sozialarbeitern ist man sich auch nicht so ganz sicher. Weil es einfach ein extrem komplexes Geflecht ist von rechtlichen Regulierungen, im Aufenthaltsgesetz, im Zuwanderungsgesetz, im Arbeitsrecht, in der Schulgesetzgebung und so weiter mehr, dass ein hohes Maß an Expertise braucht, um überhaupt Einschätzungen vernünftigerweise vornehmen zu können, was geht oder was geht nicht im jeweiligen Fall. Und wenn es um die Frage geht, hat der konkrete Fall tatsächlich eine dauerhafte Bleibeperspektive, habe ich noch niemanden getroffen, der irgendwelche Wetten abschließen würde. Weil es tatsächlich das Phänomen gibt, dass es manchmal Flüchtlinge gibt, bei denen eigentlich niemand glaubt, dass da jedenfalls mal irgendwie ein Aufenthaltstitel rauskommt und es geschieht doch. Und andere Fälle, wo man der Überzeugung ist, naja, da muss doch mindestens mal sowas wie eine Härtefallregelung oder ein humanitäres Bleiberecht greifen und es greift nicht. Also auch Fachanwälte trauen sich in vielen Fällen, das ändert sich ein bisschen über die Konjunktur, keine fallspezifischen Entscheidungen zu, außer bei so quasi richtigen, klaren Fällen wie politisch aktiven Syrern, wo es deutlich zu deuten gibt. Das ist auch oft schwankend. Zum Beispiel haben sich die Anerkennungschancen von Afghanen im letzten Jahr dramatisch verbessert, weil in Reaktion auf diesen einen berühmt-berüchtigten Anschlag offensichtlich dann doch irgendwie zu der Idee, von der Idee abgekommen ist, dass Afghanistan quasi hinreichend Sicherheit bietet, um dann Leute ihn abschieben zu können. Das heißt, das schwankt auch. Heißt also, für die Betroffenen, wenn schon die einheimischen Experten mit muttersprachlichen Kenntnissen und der Fähigkeit, Rechtstexte zu lesen, kaum in der Lage sind, das Geflecht zu durchschauen, sind es die, die keine deutschen Sprachkenntnisse haben, allemal nicht. Und was führt das dazu? Das führt dazu, die haben gar keine andere Chance, als sich irgendjemand zu suchen, sei es eine Sozialarbeiterin oder einen ehrenamtlichen Helfer, der glaubwürdig und vertrauenswürdig ist und zu glauben, was der einem erzählt. Nun, das ist eine Situation systematischer Entmündigung. Wenn ich als erwachsener Mensch an vielen Punkten, ob es jetzt Zugang zum Arbeitsmarkt betrifft oder Konflikte mit dem Ausländeramt oder Gerichtsverfahren vor Verwaltungsgerichten, gar nicht mehr selbst in der Lage bin zu kapieren, wer spielt hier welches Spiel mit mir und mir quasi einen großen, kompetenten Erwachsenen suchen muss, dessen Ratschlägen, ob sie gut oder schlecht bin, ich dann relativ ausgeliefert bin. Das ist dann das, was man in so einer Beratungsstelle wie hier als Paternalismusproblem diskutieren müsste. Also ein Problem sozusagen, wo ist hier noch in irgendeiner Form Kooperation auf einer annähernd gleicher Augenhöhe möglich und gerät man sozusagen auch in guter Absicht in eine Situation der Bevormundung, aus der man gar nicht rauskommt sozusagen, weil das Mündigmachen des Adressaten nur begrenzt funktionieren kann. In Abhängigkeit von Alter, Bildungsniveau, Sprachkompetenzen und so weiter mehr natürlich differenziert. Ich mache mal ein bisschen weiter noch. Ein Punkt, um dann auf einen anderen Punkt zu kommen. Wenn man die Entwicklung der letzten 2 Jahre sich anschaut, gibt es eine ganze Reihe von Verschlechterungen der Rahmenbedingungen. Ich will nur mal 2 benennen, fangen wir unten an. Aufkündigung humanitärer Prinzipien. Es gibt natürlich in diesem ganzen Umgang mit Flüchtlingen auch immer so quasi Verhandlungsbereiche. Es war lange eine übliche Praxis, jedenfalls in einigen Bundesländern, im Winter keine Flüchtlinge abzuschieben, jedenfalls in den Balkan und in andere Länder, wo es kalt ist und Schnee liegt. Wenn man gesagt hat, na, die armen Leute, die in die Kälte schicken, das ist irgendwie unanständig. Seit 2 Jahren ist das gecancelt, inzwischen wird auch im Winter abgeschoben. Das ist auch einer der kleinen Punkte, wo es an Verhandlungsprozesse, sei es von ehrenamtlichen Initiativen oder auch von Sozialarbeiterinnen, weitgehend an die Wand laufen, weil man dann sagt, ja, das können oder wollen wir uns nicht mehr leisten, diese Offenheit der Prozesse. Eine forcierte Abschiebepraxis ist deshalb wichtig, und da komme ich gleich nochmal näher drauf, weil diese Spaltungslinie, anerkannte Flüchtlinge versus so keine oder nicht anerkennungsfähige Flüchtlinge, natürlich immer auch zu einem Punkt führt, die außer Land zu schaffen, die man nicht aufnehmen will. Da gibt es 2 Möglichkeiten zu. Das eine ist die sogenannte freiwillige Ausreise, also nach dem Motto, bevor man dich von der Polizei rausdrücken, geh lieber alleine. Freiwillig ist ein bisschen merkwürdig, was das heißt sozusagen. Ne? Aber es gibt erhebliche Bundesländerunterschiede, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz haben sie 8-mal so viel freiwillige Ausreisen wie Abschiebungen, in Berlin glaube ich 3-mal so viel. Ne? Heißt sozusagen, man kann da auch mehr oder weniger Unterstützungsmaßnahmen investieren oder nicht investieren, um die Abschiebung zu vermeiden. Rheinland-Pfalz ist, glaube ich, vorbildlich an dem Punkt. Baden-Württemberg ist ganz hinten, Berlin weiß ich nicht wirklich. Ne? Und dann ist eben der Punkt der Abschiebung. Ne? Und an dem Punkt ist zu bemerken, man konnte noch bis Mitte 2015 sowas wie eine Politik der Skandalisierung von Abschiebungen betreiben. Also bitte mit dem Motto, es gehört sich doch nicht, eine Familie nachts um 4 aus dem Bett zu holen, von der Polizei und sie in den Flieger zu bringen. Das ist ein bisschen unanständig, inhuman, sollte man bleiben lassen. Damit konnte man bis Mitte 2015 noch Öffentlichkeit und Medien erreichen. Das ist im Augenblick weitgehend vorbei. Da treten Gewöhnungseffekte ein und es tritt auch ein Legitimationsprozess ein und auch ein sprachpolitischer Effekt ein, das heißt nämlich inzwischen integriertes Rückkehrmanagement. und bin schon mal viel Cheater, integriert das Rückkehrmanagement als Abschiebung. Ich schreibe manchmal in Texten auch Deportation. Das klingt noch unschöner sozusagen. Kann man aber wissenschaftlich ganz gut machen, weil das im Englischen nämlich Deportation heißt. In der Wissenschaft darf man ja gerne mit Anglizismen arbeiten. Ja, aber schon da entscheidet sich was. Jedenfalls hat sich eine atmosphärische Verschiebung ergeben, die sozusagen die Abschiebung als immer mehr legitimere Maßnahme erscheinen lässt. Und die von Frau Merkel dann ja auch, wie gesagt, auch die Steigerung der Abschiebezahlen zur nationalen Aufgabe erklärt worden. Was heißt das für die soziale Arbeit? Ich bringe mal ein bisschen, weil die Zeit so rauszulegen. Wie lange habe ich noch Zeit?
7 Minuten.
Ui, ja, dann, bringe ich mal so ein paar Punkte. Kurz zur Abschiebung sozialer Arbeit. Es gibt da an dem Punkt eine Fachdiskussion, es gibt einen Berufsverband, der erklärt, der BBSH, die Profession sozialer Arbeit kann sich aufgrund ihrer ethischen Haltung, Klammer auf Berufsethik, Klammer zu, nicht an Abschiebungen beteiligen. Klingt erstmal schick und gut, denkt mal widerständische soziale Arbeit. Wenn Sie genauer lesen, steht dann aber da unten dann noch, aus diesem Grund sieht der Bundesvorsitzende eigentlich keine Möglichkeit, dass sich die Profession der sozialen Arbeit an Abschiebungen beteiligt, wenn der Staat in diesen Fällen sein Ordnungsrecht gegen die Achtung des besonderen Wertes und der Würde des Menschen vollzieht, so kann er diesem Rahmen zu Dienstanweisungen tun. Es kann durchaus auch sein, dass in diesem Fall dann per Dienstanweisung Professionsangehörige tätig sind oder sein müssen. Das ist so ein aus meiner Sicht typischer Sozialarbeiterdiskurs nach dem Motto, wir beteiligen uns nicht an Abschiebungen, aber eigentlich nicht, und wenn wir dann gezwungen werden, tun wir es doch. Und diese moralisierende Selbsttäuschung, wenn man so will, kann man auch nochmal schärfer sehen. Es erwartet nämlich kein Mensch von der sozialen Arbeit, dass er sich an der Abschiebung beteiligt. Das kriegt die Polizei schon alleine hin. Das ist gar nicht der Punkt. Der eigentliche Punkt wäre die Frage, nicht kann sie sich beteiligen, sondern ist sie mandatiert und befähigt, aktiv Widerstand dagegen zu leisten. Was eine völlig andere Frage ist. Und an dem Punkt zu sagen, gibt es niemanden in der Fachdiskussion, einflussreich sagt, ja, das kann und soll sie, damit hat sie ein rechtliches, ein politisches, ein ethisches Mandat, dass sie das darf. Sondern dann ist die Rückzugsposition. Es gibt einen spannenden Fall, das ist der Herr Hörscher aus Offenbach am Main. Der hat nämlich mal tatsächlich Abschiebungen verhindert, indem er unter Berufung als das Kindeswohl gesagt hat, ich nehme die Kinder in Obhut. Und dann sind die quasi in Obhutnahme, Gefährdung des Kindeswohls, dann kann die Ausländer wirklich abschieben. Das Interessante ist, er hat an dem Punkt keine Nachahmerinnen gefunden. Das ist nach meiner Kenntnis bundesweit nach wie vor der erste und einzige Fall, wo jemand in Ausübung seines Amtes als Jugendamtsleiter eine Abschiebung unter Berufung auf Gefährdung des Kindeswohls beim Vollzug und infolge der Abschiebung vollzogen hat. Warum das keine Nachahmer gefunden hat, wäre nochmal eine eigene Diskussion wert. Angesichts der rasenden Zeit, vielleicht noch eine Bemerkung. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, diese naive Selbstbeschreibung, wir sind eine Menschenrechtsprofession. Man könnte auch flapsig sagen, wir glauben, wir sind für das Gute und gegen das Böse. Hilft überhaupt niemandem was, außer dem guten Gewissen von Sozialarbeiterinnen, wenn sich daraus nicht irgendwelche verbindlichen kollektiven Handlungsansätze ableiten lassen, auf die sich der einzelne Sozialarbeiter und die Sozialarbeiterin dann auch im Ernstfall berufen kann. Sonst ist es einfach nur quasi moralisierende Selbstbeschreibung. Punkt. Ich habe was gesagt, was ich sagen wollte, was das Mikrofon mitläuft. Das betrifft auch, nächster Punkt noch ganz kurz, es gibt noch nicht mal fachliche Mindeststandards in der sozialen Arbeit, auf die man sich einigen könnte. Nur mal ein Beispiel. Ausgehend von ein paar Berliner Kolleginnen haben wir, also eine Gruppe von Professorinnen und Praktikerinnen, mal sowas geschrieben wie ein Papier, so 7, 8 Seiten, Mindeststandards der sozialen Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften. Das kann man auch online lesen. Das interessiert aber in der fachlichen Wirklichkeit niemanden. So gut wie niemanden. Das heißt, es gelingt nicht nur nicht sozusagen an den harten Punkten Abschiebung widerständig zu sein, es gelingt auch noch nicht mal innerhalb der Berufsgruppe Mindeststandards für Qualifizierung von Beraterinnen, Mindeststandards für Betreuungsschlüssel und ähnliche Strukturen in Gemeinschaftsunterkünften durchzusetzen, sondern es bleibt alles sozusagen in der Verantwortung der individuellen Sozialarbeiterin respektive ihrer Organisation. Und dann greifen wieder die eigenen Interessen. Reden Sie mal über das Thema mit Vertretern der großen Wohlfahrtsverbände. Die sagen Ihnen doch relativ offen auch, klar haben wir Interessen, das ist ein Arbeitsmarkt, das ist ein Finanzierungselement. Und klar beißt man nicht die Hand, die einen füttert. Das heißt, man greift nicht als Wohlfahrtsverband die Innen- und Sozialministerien an, auf deren Kooperationsbereitschaft man auf Dauer eben tatsächlich angewiesen ist. Das wäre letztendlich selbstständig. So. Eigeninteressen. Ich will am Schluss, weil die Zeit so rast, noch ein paar, ja, das muss doch, die Zeit nehme ich noch. Ganz schön übrigens, das bayerische Staatsministerium hat Trägern der Flüchtlingssozialarbeit explizit verboten, Flüchtlinge über ihre rechtlichen Möglichkeiten gegen drohende Abschiebungen aufzuklären. Höchst skandalöser Fall. Die sagen nämlich nicht nur, liebe Leute, es ist nicht euer Job, als Sozialarbeiterinnen den Flüchtenden irgendwelche Tricks zu verraten, wie man sich der Abschiebung entziehen kann. Das könnte man ja vielleicht noch verstehen. Also es gibt ja das verschiedene trickreiche, halblegale Möglichkeiten. Dann, okay, das mag nicht der Dienstauftrag sein. Aber es wird auch gesagt, es ist nicht der Job, dem zu erklären, welche weiteren Rechtsmittel eingelegt werden können. Klare Anweisung, wie Sie sehen, des bayerischen Staatsministeriums an die Wohlfahrtsverbände. Dass sowas durchgeht, ohne dass es einen bundesweit kollektiven Ausschrei gibt, ist auch Teil des Skandals. Es gibt zwar dann in Bayern Proteste, aber auch das gehört zur Realität. Abschließend noch drei Minuten zu positiven Gegentendenzen. Ich halte diesen Vortrag nicht zum ersten Mal, sogar. Und früher habe ich den immer so an dem Punkt so irgendwie enden lassen, ans Ende gucken. Und dann kann man immer, können Sie was Positives sagen? Ne? Seitdem habe ich mir irgendwann mal eine Folie positive Gegentendenzen gebastelt, die ich kurz benennen will. Eine ist, es gibt den Bundesverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, BUMF, die seit Jahren kontinuierlich auch eine relativ erfolgreiche Lobbyarbeit machen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und auch fachliche Positionen markieren. Das heißt, da geschieht was, was in anderen Bereichen der Flüchtlingssozialarbeit, bei den Beratungsstellen und in anderen Feldern geschehen müsste. Aufbau überregionaler Strukturen, Entwicklung gemeinsamer fachlicher Standards, politische Lobbyarbeit in den Ministerien, um was durchzusetzen. Aber in dem Bereich gibt es. Dieses Positionspapier habe ich schon erwähnt, wie gesagt, es existiert jedenfalls, ist auch schon mal ein kleiner Schritt, auch wenn es faktisch wirkungslos bleibt, aber immerhin. Es gibt eine Problematisierung, auch erwähnt, Mitwirkung und Abschiebung, und es gibt eine in Gang gekommene Fachdiskussion. Also auch das mal klar gesagt, wenn Sie versucht hätten, vor 3 Jahren irgendeinen Text zum Thema soziale Arbeit und Flüchtlinge zu finden, wären Sie auf einen Aufsatz zu mir gestoßen, weil es dann nämlich wirklich nichts gab, was älter war als 1994, was irgendjemand geschrieben hatte. Das hat sich inzwischen verändert. Es gibt inzwischen eine Reihe von Publikationen, die in Gang gekommen sind, wo man sich mal ein bisschen wenigstens mit den Reflexionsfragen der Fachdebatte beschäftigen kann, wenn man will. Und das geht auch voran. Also es geschieht wenigstens in der fachwissenschaftlichen Diskussion einigermaßen was Nachlesbares inzwischen. Und abschließend nur noch einen unteren Satz. Ich finde, das ist ein Zitat von Fritz Schütze, einem Sozialarbeitstheoretiker. Ich lese es mal kurz vor und erkläre. Sozialarbeiterinnen würden den Zugzwängen und den vielfältigen Druck des hoheitsstaatlichen Verwaltungs- und Herrschaftsapparats weniger schutzlos ausgeliefert sein, wenn sie ihre unabweislichen hoheitsstaatlichen Verwaltung- und Herrschaftsaufgaben aktiv und beherzt, staatskritisch, organisationskritisch und selbstkritisch angehen und gestalten würden. Und das finde ich genau die richtige Perspektive, weil nämlich Schütze sagt, so zu tun, als wäre man in der beruflichen sozialen Arbeit nicht Teil von quasi Herrschaftsverhältnissen, die im Umgang mit Flüchtlingen rechtlich und politisch wirksam gesetzt werden und dem man sich gar nicht entziehen kann, wäre eine blinde Selbstverleugnung und wäre eine naive Selbstbeschreibung. Also zu tun, als stünde man außerhalb der rechtlichen und politischen Strukturen. Das kann man vielleicht als ehrenamtlicher Aktivist tun, man kann das nicht als beruflicher Sozialarbeiter tun. Das andere. Deshalb muss man das anerkennen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man das alles kritik- und widerstandslos akzeptieren muss. Ne? Und deshalb die Aufforderung, staatskritisch, organisationskritisch und selbstkritisch anzugehen. Das heißt, der Job von sozialer Arbeit ist in dem Feld, dieses Spannungsverhältnis, ne, zwischen eigenen Ansprüchen, eigenen moralischen, normativen Überzeugungen, eigenen politischen Ideen und den praktischen und den Rahmenbedingungen so auszuhalten, dass man handlungsfähig bleibt. Nun, das ist eine schwierige Herausforderung, ne, weil die Burnout- und Dropout-Quoten im Feld der Flüchtlingssozialarbeit enorm und groß sind. Soweit mal als Gesprächsimpuls, dann ist es, glaube ich, 10 Minuten Pause und dann geht's weiter.
Vielen Dank. Bevor wir uns also dann staatskritisch und selbstkritisch in die Diskussion begeben, die angekündigte Pause, die Bar ist dann wieder geöffnet, die Türen auch. Ich würde auch sagen, maximal 10 Minuten, damit wir wirklich dann auch 21 Uhr mehr oder weniger schließen. Und dann, genau, erfrischt euch gut und kommt hoffentlich zahlreich wieder zurück. Bis gleich.